frei von der Sünde, preist den Herrn. Das haben wir gerade eben gesungen. Und das stimmt einen ein, Gott zu loben und zu preisen, ihn zu erheben. Ich bin heute Morgen nicht so in dieser Möglichkeit, wie ich gerne möchte, weil ich etwas in meinem Hals angeschlagen bin und ich hoffe, dass meine Stimme durchhält, bis ich fertig bin. Wir schauen auf eine weitere PowerPoint, die sich an dieses Buch anlehnt, das ich jetzt schon das eine oder andere Mal gezeigt habe, Wenn Glaube Feuer fängt. Oder anders gesprochen, wie kann denn Glaube neu entfacht werden? Das, denke ich, ist die spannende Frage, die wir uns stellen sollten in diesem Jahr. Wie können wir unser Glaubens- und unser Gemeindeleben neu entfachen, neu beleben oder wir sagen neu durchstarten, ja, in ein neues Aufbrechen oder wie man das auch immer ausdrücken will. Und die Antwort lautet, wir sehen es schon unten drunter, durch Christen, die beten. Ganz einfach. Ist nicht schwer. Durch Christen, die beten. Weil das Gebet notwendig ist, steht da. Und weil das Gebet eine Macht ist, die ich in Anspruch nehmen kann oder auch lassen kann. Im Buch von Jim Cimbala wird eine Liste aufgestellt oder ist der da? Und gefragt, was denn Popularität ausdrückt. Popularität wird dadurch ausgedrückt, dass die Anzahl von Menschen, die eine Veranstaltung besuchen, sich eben in großen Zahlen ausdrückt. Ja. Und der Jim Cimbala hat Folgendes geschrieben, wir schauen uns die erste mal an, da steht sie. Die Anzahl der Menschen, die sonntags in einen Gemeindegottesdienst kommen, zeugen von der Beliebtheit der Gemeinde. Anzahl der Leute zeugt von der Beliebtheit der Baptistengemeinde Graz in der Edelhofgasse. Jetzt schauen wir auf uns und jetzt überlegt ihr euch mal, wie beliebt wir denn wohl sind, entsprechend dem, was dort gesagt worden ist. Ich kann euch auch noch, da ich gerne Statistik mache, ein paar Zahlen liefern. Im letzten Jahr 2018 haben im Durchschnitt 15 Mitglieder den Sonntagsgottesdienst besucht. Das heißt also, alle Gottesdienste an allen Sonntagen zusammengezählt, durch 52 geteilt, was kommt dann raus? 15 Mitglieder von damals 51 eingeschriebenen Gemeindegliedern haben pro Sonntag den Gottesdienst besucht, dann im Schnitt, das ist durchschnittswert, 22 Freunde oder Besucher, die dazugekommen sind und 5 Kinder. Ich überlasse es euch, das jetzt einzuschätzen, was das über die Beliebtheit unserer Gemeinde sagt. Jetzt schauen wir mal einen zweiten Schritt. Da sagt der Jim Cimbala, an der Anzahl der Menschen, die einen Sonntagsgottesdienst am Abend besuchen, das ist jetzt etwas typisch, glaube ich, amerikanisches oder angelsächsisches. Deswegen habe ich hinzugefügt, oder eine Veranstaltung in der Woche kann man sehen, wie populär der Pastor ist oder der Redner eben bei dieser Veranstaltung. Da können wir uns jetzt also ganz schlecht mit vergleichen, weil wir sonntagsabends keine Gottesdienste veranstalten. In Amerika hat man sonntagmorgens einen offiziellen, förmlichen Gottesdienst. Und sonntagsabends trifft man sich normalerweise, dann gibt es mehr Zeugnisse, dann können Liedbeiträge gegeben werden, dann gibt es auch noch Predigt, es ist etwas evangelistischer und so weiter. Das ist so die Art und Weise, wie man das in Amerika macht. Man hat das auch immer wieder hier versucht, aber das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Gut, aber jetzt wird es spannend. Jetzt kommt nämlich die dritte Erhebung oder die dritte Aussage, die Jim Cimbala gibt. Er sagt, die Anzahl der Menschen, die, wann immer eine Gebetsversammlung angesetzt wird, sagt etwas über die Popularität, über die Beliebtheit von Jesus aus. Wir haben nicht nur im letzten Jahr, auch die Jahre davor, immer wieder versucht, Gebetsabende, einen Ort, eine Zeit anzubieten, wo die Gemeinde zusammenkommt zu beten. Und im letzten Jahr haben wir es geschafft, dass wir uns, ich schätze mal, so 6-7 Mal getroffen haben, obwohl wir geplant hatten, so 2-mal im Monat, wäre nicht schlecht. Also wir haben es auf jeden Fall ein bisschen geschafft. Die kleinste Zahl an Teilnehmern war 2. Und das hat sich beim letzten Besuch im letzten Jahr auf 11 gesteigert. Plötzlich war es dann 4 oder 5 oder so. Das heißt, im Schnitt waren es 5 Leute. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen auf die nächste Seite der Folie, genau, das war von Jim. Nochmal weiter. Und gehen das runter. Tipp es an, bis alles da ist. Da kann man das ein bisschen nachvollziehen. Das heißt, 1/10 der Gemeinde hat es geschafft, an den nicht wirklich regelmäßig stattfindenden Gebetsabend teilzunehmen. Was sagt das, wenn wir Jim Simbala ernst nehmen? Was sagt das über die Beliebtheit Jesu aus? Ich weiß, das ist provokant, die Frage so zu stellen. Aber ich glaube, es ist auch irgendwo ein Fünkchen Wahrheit darin enthalten. In diesem Jahr haben wir wieder den Monat Januar gehabt. Der Januar ist der Monat der Ökumene, sage ich immer gerne. Da fangen wir in der 3. Woche mit der Allianz Gebetswoche an. Da haben wir einen großen gemeinsamen Gottesdienst und in der Woche danach ist an jedem Abend irgendwo in einer Gemeinde Gebetsabend, es war auch hier ein Gebetsabend, der war auch nicht schlecht besucht. Und die Woche danach war die ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen. Über den Besuch sage ich jetzt besser nichts. Der war nicht so toll. Können wir uns auf jeden Fall steigern an dieser Stelle. Und jetzt im Februar haben wir uns einmal schon getroffen und da waren wir zu 9. Was ich eigentlich für uns gar nicht so schlecht finde. Die Frage ist nur, was wäre eine wünschenswerte Anzahl an unseren Gebetstreffen, wo die Gemeinde zusammenkommt an einem Ort, zu einem gewissen Zeitpunkt, um zu Gott zu beten. Ich habe da jetzt keine feste Zahl parat. Und ich bitte euch, mit kreativ zu überlegen, was wäre eine wünschenswerte Anzahl, dass wir auch so ein bisschen in dieser Beliebtheit von Jesus wachsen.
40
Mitglieder sind 25. Ja, toll. Du meinst alle? Fast alle. Also wir sind im Moment offiziell 43 Mitglieder, wir haben jetzt 5 Täuflinge dabei, das sind 48 und dann so circa 30 Freunde, Bekannte, wenn alle kommen würden. Das wäre super. Die Sache ist, man muss ja immer einen gewissen Glaubensrealismus noch hinzuzählen. Glaubensrealismus heißt, was haben wir bisher erlebt? In den 11,5 Jahren, wo ich hier bin, habe ich es noch nie erlebt, dass alle Mitglieder, brauchen nur bei den Mitgliedern zu bleiben. Und die Freunde können wir aber auch dazu nehmen, an einem Ort zu einem Zeitpunkt zusammenzubringen sind. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aus meiner Erfahrung. Man sollte natürlich nicht negativ denken, sondern man sollte immer positiv, optimistisch denken. Aber ich würde das gar nicht so hochhängen und am Anfang sagen, das ist das Ziel, dass wir alle an einem Punkt zusammenkommen. Umso enttäuschter ist man dann nachher, wenn man es nicht geschafft hat. Deswegen eine realistische Zahl. Was wäre denn möglich, wenn man sich wirklich anstrengt und versucht, sein Bestes zu geben? Denn das ist, glaube ich, die Liebe zu Jesus auf jeden Fall wert. Ich muss mal kurz aufbringen. Gehen wir mal weiter. Ich habe mal einen Kollegen, einen sehr geschätzten Kollegen von mir gefragt, kennt ihn jemand, der ist aus dem vorvorigen Jahrhundert, also aus dem 19. Jahrhundert, das ist der Charles Haddon Spurgeon, der in London gewirkt hat, sehr fruchtbar gewirkt hat und der immer so eine sehr klare Sprache gehabt hat. Und der Charles Haddon Spurgeon hat gesagt, der Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlungen messen. So war das früher in den Baptistengemeinden. Eine Baptistengemeinde hat sich sonntags getroffen, sie hatte eine Bibelstunde und sie hatte eine Gebetsstunde. Fertig. Mehr braucht es nicht für eine Baptistengemeinde. Aber diese Zeiten waren dann auch gefüllt. Gottesdienst am Sonntag, klar, Bibelstunde und Gebetsstunde in der Woche. Und er sagt jetzt, an dem Besuch der Gebetsversammlung kann man messen, wie der Zustand der Gemeinde, also der geistliche Zustand der Gemeinde ist. Wenn Gott einer Gemeinde nahe sein soll, muss sie beten. Ich glaube, da stimmen wir eben sicherlich zu. Und wenn er einer Gemeinde nicht nahe ist, ist eines der ersten Zeichen seiner Abwesenheit eine Trägheit im Gebet. Würde ich von meiner Erfahrung, von mir persönlich und auch von dem, was ich aus Gemeinden kenne, auch unterstreichen. Stimmt, passt. Also, Charles Haddon Spurgeon ist hier ziemlich an der Wahrheit dran, glaube ich. Und das hat uns als Gemeinderat auch bewogen zu sagen, wir wollen in diesem Jahr an dieser Stelle versuchen, voranzukommen, einen größeren Schritt oder vielleicht mehrere Schritte zu wagen, um uns hier zu verbessern, zu verstärken, weil wir Gott nahe sein wollen. Und ich glaube, das ist eine Frage, die ich gerne stellen muss. Wollen wir, dass Gott unserer Gemeinde nahe ist? Natürlich. Wollen wir spüren, dass er mitten unter uns ist? Wollen wir hören, dass er uns in der letzten Woche begegnet ist, uns geholfen hat, gestärkt hat, getröstet hat, ein Wunder getan hat, mich gesegnet hat? Damit eben, wenn Besucher zu uns kommen, die ja auch immer noch kommen, nicht nur so eine nette Gruppe von Menschen zusammenfinden, die wir ja sind, sondern auch irgendwie spüren, da ist noch ein bisschen was mehr, da ist noch eine Qualität bei diesen Leuten, die sich jeden Sonntagmorgen kasteien, indem sie früh morgens um 10 Uhr zum Gottesdienst am Sonntagmorgen zusammenkommen. Das ist ja etwas, was der Otto Normalverbraucher in unserer heutigen Zeit nicht wirklich verstehen kann, dass man sich sowas antut. Aber, ja, es gibt da was, warum das getan wird. Ich habe mich gefragt, wo beten wir in unserer Gemeinde? Und ich habe dann mal festgestellt, okay, im Gottesdienst wird natürlich gebetet, ist doch klar. Da kommen dann eben diese Anzahl von Leuten zusammen, am Sonntag 15 Mitglieder, 22 Freunde im Schnitt. Dann haben wir einen Bibelkreis, den es noch gibt. Da kommen auch ein paar Mitglieder und ein paar Freunde zusammen. Dann gibt es den Gebetsabend, über den haben wir schon gesprochen. Dann haben wir einen Chat, der sich regelmäßig getroffen hat und der ab jetzt gestrichen ist, den gibt es nicht mehr. Hauskreise gibt es auch nicht in unserer Gemeinde. Und wie das bei euch privat zu Hause mit den Beten aussieht, das müsst ihr ja selber beantworten. Das kann ich schlecht beantworten. Mein Ergebnis ist an dieser Stelle, das ist unbedingt aufbaufähig, was das Gebet in unserer Gemeinde angeht. Und es gibt keine bessere Hinweis oder keine bessere Aussage, als die dann jeder auch aufgreift, zu sagen, wir müssen mehr beten. Das ist immer so, wir müssen mehr beten. Das kann man immer ungeschützt sagen, weil das fast immer auch zutrifft. Aber wir müssen eben nicht nur darüber reden, sondern uns Gedanken machen, wie wir denn dazu kommen, das auch praktisch umzusetzen. Wir haben also, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, eine Vielzahl von Beispielen in der heutigen Zeit, die uns gut machen können, uns auf das Gebet einzulassen. Und dieses Buch, das ich am Anfang schon mal gezeigt habe, von diesem netten Herrn, das ist nämlich der Jim Cimbala, so sieht er in Leibhaftigkeit aus, aus der Brooklyn Tabernacle Church in New York. Der hat das in unserer heutigen Zeit erlebt, mit Gott und durch intensives Gebet eine Veränderung in der Gemeinde zu erfahren, eine Veränderung bei den Einzelnen und dann auch bei der Gemeinde, was zu Wachstum natürlich geführt hat. Aber es geht ja nicht in erster Linie um Zahlen, sondern es geht darum, dass wir verändert werden, dass wir vom Glauben her neu entfacht werden. Und das wird seine Wirkung auf keinen Fall in irgendeiner Weise vernachlässigen, sondern wir werden das erfahren, dass das was tut mit uns selber und auch mit Menschen um uns herum. Er ist also ein ganz praktisches Beispiel und er hat geschrieben, Gott hat eine Gruppe von Leuten zusammengeführt, die beten wollten und glauben, dass für Gott nichts unmöglich ist. Er baute seine Kirche in einer schwierigen Gegend, aber solange Menschen um seinen Segen und seine Hilfe baten, war er voll und ganz bereit zu antworten. Das ist seine Erfahrung. Einmal gibt die Bibel uns viele Verheißungen, betet und dann wirst du was erfahren. Und hier ist zum Beispiel er neben vielen anderen, der sagt, ich habe es gemacht, ich habe es erlebt, die Gemeinde hat sich verändert. Der Heilige Geist hat diese Gemeinde verändert, wachsen lassen, reifen lassen. Menschen zum Glauben geführt. Brooklyn, das ist so eine Ecke in New York, wo es wirklich schlimm ist. Ja, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Krise. Wir sind nicht ganz so schlimm da, aber so Rotlichtmilieu, Drogen, Umschlagplatz, Kriminalität und so weiter und so fort, womit sie zu kämpfen haben. Und sie haben sich aber als Gemeinde dort durchgesetzt. Gott hat dort klar und ist auch immer noch klar am Wirken. Das sollte uns Mut machen. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, lautet, wollt ihr euch, die ihr jetzt hier sitzt, und ich spreche jetzt auch die an, die vielleicht diese Predigt hören noch im Nachhinein, wollt ihr, willst du, diesen Neuaufbruch in unserer Gemeinde unterstützen? Bist du dabei zu sein und mitzumachen. Und die Frage ist, wozu soll ich denn mitmachen? Es hat sich aber schon rumgesprochen. Wir gehen auf die nächste Folie. Wir wollen in diesem Jahr Gebetszellen in den Fokus nehmen. Das hat den praktischen Wert, dass wir nicht alle an einem Ort zu einem Zeitpunkt zusammenkommen müssen, sondern dass man sich in vielen kleinen Gruppen zu seiner Zeit an seinem Ort treffen kann und betet. Das muss nicht zur gleichen Zeit sein, aber in der Woche, irgendwann. So sollen die Gebetszellen funktionieren. Was ist dafür notwendig? Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Wir haben gesagt, so eine Zelle soll maximal aus 5 Leuten bestehen, nicht zu groß werden. Es soll ja eine Gebetszelle sein. In der Bibel heißt es, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, so fängt eine Zelle an. 4 ist auch okay, bei 5 ist langsam ein bisschen viel. Es geht ja nur in Anführungszeichen ums Beten. Sie tun sich gemäß des Wohnortes zusammen, vom Stadtbezirk her, wo sie wohnen. Sie müssen erstmal rausfinden, wer wohnt denn eigentlich mit mir in Waldendorf, in Ries, in Gries oder wo auch immer, Puntigam. Und dann braucht es auch jemanden, der vielleicht so die Initialzündung liefert. Wenn alle auf den warten, der anfängt, kann es passieren, dass alle im Warten stecken bleiben. Also es braucht einen, der sagt, okay, ich finde das toll und ich kümmere mich mal darum, die anderen anzusprechen, die in meiner Nähe sind. Und dann geht's los und dieser Initiator, diese Initiatorin, kommt am besten zu uns zum Gemeinderat und sagt dann, okay, wir machen unsere Gebetszelle da, zu dem Zeitpunkt und so weiter. Als nächstes wollen wir einen gemeinsamen Startpunkt haben. Wir wollen versuchen, alle soweit aufgeklärt zu haben, worum es geht, und in den Startlöchern zu stehen, dass wir am Aschermittwoch, am 6. März ist das in diesem Jahr, beginnen können. Das ist der Mittwoch nach unserer Jahresgemeindestunde. Und zum Auftakt wollen wir am Aschermittwoch einen richtigen Lobpreis-Gottesdienstabend miteinander gestalten. Und dann geht's los. Und dann muss jeder schaffen. Also das Projekt soll ein halbes Jahr mal laufen, wo wir sagen, in diesem halben Jahr geben wir unser Bestes. Gibt jeder sein Bestes, um dabei zu sein. In diesen Gruppen zum Beten. Die Gruppen kommen entweder einmal die Woche oder alle 14 Tage zusammen. Das muss die Gruppe selber herausfinden, wie es für sie am praktikabelsten ist. Aber größere Abstände finde ich auch nicht mehr gut. Entweder wöchentlich oder 14-tägig. Dass man sich privat trifft, wo auch immer. Jemand sagt, wir können uns bei uns treffen. Oder man trifft sich im Park oder man trifft sich woanders, aber einen fixen Punkt hat. Und wofür wird gebetet? Es wird für die Leute gebetet, die sich da zusammenstellen, und für unsere Gemeinde. Und damit man auch immer so ein paar Ideen hat, werden wir für jede Zelle, auch für jeden Monat, ein Papier herausgeben, wo Gebetsanliegen drauf sind, wo Bibelimpulse drin sind, um über das Beten nachzudenken und dann dafür zu beten. Wer darf mitmachen? Alle. Alle Mitglieder und Freunde und Besucher und wer möchte. So viele wie möglich. Am besten, wie Elisabeth sagt, alle. Aber ich bin da leider etwas geschädigt. Also von daher ganz, 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 ganz viele. Wir versuchen uns an diese Marke heranzurobben. Und nach den Ferien, denn das heißt, wenn wir im März anfangen, dann hören wir im August auf, nach den Ferien dann, nach dem Urlaub, Sommerurlaub, dann gucken wir mal, was das mit dir und mit mir und was das mit unserer Gemeinde gemacht hat. Was haben wir da erlebt? Stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Stimmt das wirklich, was der Jim uns hier in diesem Buch erzählt? Und ich möchte euch dieses Buch auch empfehlen, selber zu lesen, denn das ist selber ein Motivator, herauszufinden, was denn da alles geschieht und durch welche Tiefen man manchmal auch gehen muss, um nachher auch einige Höhen zu erleben. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Aber nach diesen Sommerferien wollen wir dann gucken, ob diese, sage ich mal, Frischzellenkur, die wir hier in unserer Gemeinde versuchen, Gebetsfrischzellenkur anschlägt. Und ich glaube, das wird sie unbedingt tun, wenn wir uns da alle mit einbringen. So, das war nochmal eine Erklärung, was wir in diesem Jahr vorhaben. 2019 Projekt Gebetszellen. Heute haben wir den Sonntag mit welchem Schwerpunkt? Wer weiß das, außer denen, die sowieso immer in der Leitung sind und das machen. Welchen Schwerpunkt haben wir heute? Leider ist schon alles auf, Entschuldigung, brauchen wir mehr Fragen. Das war zu schnell, Samant. Wir haben den Schwerpunkt Lobpreis schon viele Jahre. Und vielleicht sollten wir das auch in den Fokus nehmen und sagen, und in diesem Jahr wollen wir auch immer darauf achten, dass das ein richtiger, guter Lobpreis-Gottesdienst wird, wenn wir sagen, ja, Schwerpunkt ist Lobpreis. Schwerpunkt heißt, es ist das Wichtigste, was wir jetzt machen, wenn wir zusammenkommen an diesem Sonntag. Nicht die Predigt, nicht Zeugnisse, sondern der Lobpreis, die Gebetsgemeinschaft. Das ist jetzt wichtig. Für heute möchte ich uns ganz kurz ein paar Hilfen aus den Psalmen mitgeben, die uns so ein bisschen leiten sollen. Und dann fangen wir an, das zu tun. Denn besser als über Gebet zu hören ist, anzufangen zu beten. Das soll uns übrigens entflammen. Ja, das ist vom Dicke Wüstenmacher, fand ich ganz nett, dass das Gebet entflammen soll. Ja, Gehen wir mal weiter. Nächste Folie. Die Frage eben, wer soll den Herrn wie loben? Und da brauchen wir, ganz gleich, ganz aufmachen, nur den Psalm befragen, den wir heute schon miteinander gebetet haben. Wer soll denn aus Gottes Sicht ihn loben? Wer ist das? Der Psalm sagt, alles was atmet, bitte, was atmet? Wer atmet? Menschen atmen. Weiter. Tiere atmen. Weiter. Pflanzen atmen. Auch so was Ähnliches wie atmen. Ja? Die ganze Schöpfung, alles was atmet, das heißt in anderen Sinne, alles was lebt, was Leben in sich hat, weil Atem ist ein Ausdruck für Leben, das soll Gott preisen, ist dazu bestimmt, Gott die Ehre zu geben. Das ist unsere erste Aufgabe in der Schöpfung. Wir haben das nur irgendwie nicht mehr so ganz auf unserem Radar. Das sollen wir tun. Und wie sollen wir das tun? Nach Psalm 150. Das ist nicht der einzige Psalm, aber einer, der sagt, wie man es macht. Wie macht man es? Wie sollen wir lobpreisen? Singen, beten mit Tanzen. Das steht ganz konkret, Musikinstrumente. Der den Psalm 150 geschrieben hat, das war ein Musiker. Wer von uns hat ein Horn zu Hause? Kuhhorn, Widerhorn oder so ein Bläserhorn. Der soll das mit hierher bringen, damit wir das mit einsetzen zum Lob Gottes. Wer hat eine Harfe? Wer hat einen Zither zu Hause? Ah! Mitbringen! Wenn wir hier Schwerpunkt haben, Lobpreis, die Musikinstrumente bitte mitbringen. Wer hat eine Trommel zu Hause? Congas? Kacheln haben wir sowieso hier. Masud bedient das immer wieder. Ganz wichtig, wer kann tanzen? Nein. Ich dachte schon, ich muss auf die Rosalind zurückgreifen, weil die tanzt auf jeden Fall gerne. Es gibt hier viel mehr. Das gehört auch zum Lobpreis dazu, im Reihentanzen. Ja? Was haben wir noch? Saiteninstrumente. Wer außer der Sabine, der Bilge und ich spielt ein Saiteninstrument? Gitarre, Kontrabass, Geige, mitbringen, mit einstimmen in den Lobpreis, sagt der Psalmist. Ja? Und wer hat Rhythmus im Blut, der kann die kleinen Zimbeln schlagen oder auch Triangeln, Percussion. Aber da muss man Rhythmus haben, ja? sonst hilft es auch nicht. Oder eben, wie es da heißt, die schweren Bänken. Ja? So sollen wir vor Gott treten und ihn anbeten, sagt der Psalmist. Jeder bringt sein Instrument mit. Ist natürlich nicht schlecht, wenn es viele verschiedene gibt, wenn man vorher mal zusammen übt, damit das so ein Ganzes wird. Ja? Nicht so ein Chaos. Aber Gott schafft auch aus dem Chaos Ordnung. Das ist überhaupt kein Thema für ihn. So sollen wir also lobpreisen. Weiter, was sagt die Bibel noch? Nämlich die Frage, wie, haben wir schon gesagt, mit unserem Mund, im Hebräerbrief heißt es, loben und preisen, das ist die Frucht der Lippen, sei es in Form gesprochener Gebete oder eben im Gesang. Und was soll uns einfallen, was sollen wir Gott sagen? Psalm 103 hilft uns. Wir sollen nachdenken, was haben wir mit Gott erlebt? Und uns dafür bei Gott bedanken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dafür kommen wir zusammen. Wenigstens an dem Ort, zu diesem Zeitpunkt, versuchen wir bewusst zu überlegen, was hat Gott mir eigentlich Gutes getan. Im Alltag kommen wir vielleicht nicht so dazu. Aber hier sollten wir das machen, in der Lobpreiszeit. Und ihn dafür danken und preisen in der Gemeinde. Er hat mir meine Sünden vergeben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, Existenzielles für uns. Ja? Er hat mich von Krankheit befreit. Wer hat eine Erkältung gehabt in dieser Zeit? Wer ist davon befreit worden? Preis den Herrn. Rein damit und danken und Gott preisen dafür. Aus Todesgefahr führt er mich heraus und so weiter. Noch ein Schritt weiter. Die ganze Schöpfung preist ihn. Da habe ich da so ein interessantes Foto gefunden, das wollte ich euch zeigen. Das ist, glaube ich, die Entstehung der Schöpfung in einer etwas kreativen Art und Weise und modernem Verständnis von Evolution. Da war, glaube ich, auch so ein Bumm und dann ging es los. Und da ist Adam und Eva auf der Hand. Die ganze Schöpfung, alles, soll in diesen Lobpreis mit hineingenommen werden. Und da dieses kleine Gewächs, wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir uns als Keimling, als Sämling eigentlich so verstehen, der neue ausschlägt, der neue anfängt zu wachsen, alles soll mit hinein als Schöpfung und Gott Lob und Preis. Und dazu noch ein vorletztes. Weiter. Da habe ich ein, achso, das ist der Psalm 61,9, der da sagt, dass wir jeden Tag eigentlich Gott preisen können, in schlechten und in guten Zeiten. Das gehen wir noch ein Stückchen weiter, da war ich schon mit meinen Gedanken. Noch eine Folie weiter. Dass wir Gott für sein Gutsein danken sollen. Weil er so gut ist, das nennt man auch Güte, für seine Güte. Seine Güte leitet uns zur Umkehr, nachzudenken. Dafür sollen wir es tun. Und jetzt habe ich ein Wort von Dietrich Bonhoeffer zum Abschluss. Bitte noch mal eins weiter. Dietrich Bonhoeffer war ein evangelischer Theologe, sehr viel Gutes geschrieben und gemacht hat, zu früh gestorben ist, beziehungsweise hingerichtet worden ist. Er hat gesagt, nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Wir sollen also uns nicht nur auf uns selbst zurückwerfen, wenn wir beten, weil dann fangen wir vielleicht an zu beten und nach 3, 4 Sätzen kommt nichts mehr. Nehmen wir das Wort Gottes und lassen uns vom Wort Gottes inspirieren und helfen, unsere Gebete zu formulieren, zu Gott zu bringen. So sollen wir vor Gott treten und ihm seinen Lobpreis darbringen. Und wenn wir das machen, dann noch ein zweiter, wird etwas in unserer Gemeinde geschehen wie in der Apostelgeschichte. Die Gemeinden wurden gestärkt. Es wurden Christen hinzugetan. Das ist einfach ein Nebeneffekt. Wenn Menschen ernst machen, den Glauben und anfangen zu beten.